Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag und wir beginnen ganz einfach mit einem wunderbaren Dankgebet. Danke, Herr. Conny und Peter sitzen hier zusammen und wir haben heute keinen Präsenzgottesdienst, weil wir immer noch durch die Folgen von Covid etwas geschwächt sind. Aber danken möchte ich Gott jetzt. Für das hört ihr gleich. Danke, Herr, wir preisen und wir loben dich. Danke, Herr, dass du uns gesund gemacht hast. Danke, Herr, wenn wir für unsere digitalen Bereiche Virenscanner haben, die was weiß ich alles machen sollen und es doch nicht schaffen. Aber du hast in uns einen Virenvernichter eingebaut, der Covid-19 innerhalb von 4 Tagen, 5 Tagen bei uns aus dem Körper gejagt hat, Herr. Unser Virenscanner, den du uns eingebaut hast, der funktioniert, sodass wir schon seit einigen Tagen virenfrei sind. Unsere Tests ergeben negativ und darüber sind wir dankbar, Herr. Die
Amen.
Folgen hört man noch und unsere Stimme ist ein bisschen lädiert und wir haben einen leichten Verlauf gehabt. Dafür danken wir dir auch, Herr. Das ist wunderbar, dass du uns durchgetragen hast, dass wir heil sind, dass wir gesund sind und dass wir diese restlichen Belastungen, Beeinträchtigungen auch innerhalb von Kürze abschütteln können. Durch dich, durch dein Heil, durch deine Kraft, durch deine Gnade. Herr, wir preisen und wir loben dich dafür. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ich hatte ja am letzten Sonntag einen Vers aus dem 1. Petrus nur mal so kurz eingeworfen, weil der natürlich auch die Situation erfasst hat oder beinhaltete, in der ich mich am letzten Sonntag befand. Die Conny ist dann nachgezogen und hat dann auch noch, ist ja klar, die habe ich dann angesteckt. Und insofern habe ich mich in der Woche noch mal tiefer mit dem 1. Petrus Kapitel 5 beschäftigt. Und ich denke mal, bevor wir uns abschnittsweise mit den einzelnen Versen beschäftigen, würde ich Conny bitten, dass sie mal die Verse 6 bis 11 aus dem 1. Petrus 5 uns zusammenhängend aus der Neuen Genfer Übersetzung vorliest. Und ich habe dann nachher abschnittsweise die Übersetzung in einer etwas anderen Form, aber ihr werdet sie wiedererkennen. Die sind also auf derselben Ebene und von derselben Aussage, nur in einer etwas anderen Übersetzung.
Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen.
Amen. Welch ein Vers, welch Verse. Weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich kommt eine Menge Klarheit aus diesen Versen. Aber es werfen sich auch Fragen auf. Und ich sag mal, alle Fragen, die kann ich aus dem Wort nicht klären. Aber packen wir es doch einfach mal an. Der Vers 6, der ist ganz kurz. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Boah, so viel in diesem kurzen Satz. Demut. Demut ist etwas, was wir lernen müssen, sage ich mal einfach. Ihr merkt, dass ich zögere. Das ist letztlich eine Anweisung für Christen, demütig zu sein. Demütig vor Gott zu leben, demütigen. Und da hat die Conny einen ganz kurzen Vers aus Sprüche 3, Vers 34, und zwar im zweiten Satz.
Den Bescheidenen schenkt er Gnade.
Mehr nicht. Den Bescheidenen schenkt er Gnade. Das sind die Demütigen. Und das heißt besser, wir sollen uns erniedrigen und die eigene Niedrigkeit sollen wir erkennen und zugeben. Oh, wie fällt uns Menschen das doch schwer. Und wenn wir auf das griechische Wort schauen, dann ist das, hat das eine Übersetzung, die eigentlich gar nicht zu passen scheint. Und zwar ist eine Ortsangabe dort genannt in der Übersetzung, das Tiefland. Wir sollen unten leben, in einer Lage, die unten ist. Unsere Lebenssituation ist in der Tiefe. Und mir fällt gerade was ein, wenn ich so an Amerika denke, da gibt es einen Downtown und Uptown. Oben wohnen die Reichen und unten wohnen die Armen. Das passt vielleicht nicht ganz, aber das fiel mir dazu ein. Die Tiefe Downtown, das ist also das, wo die armen Leute leben. Und da möchte Gott uns nicht in die Armen haben, sondern er möchte uns in die Tiefe haben, damit wir demütig werden. Und sich demütigen heißt, sich unter die gewaltige Hand Gottes begeben. Man muss sich also beugen. Und das heißt ja auch, beugt euch. Conny hat das in der neuen Genfer übersetzt. Beugt euch unter die Hand Gottes. Wir müssen etwas tun. Dies Beugen ist eine Handlung. Und wir müssen es nicht selbst in die Hand nehmen, sondern wir können alles bei Gott abgeben. Wir können es in die Hand Gottes legen. Und das ist ein Bild, das für das Handeln Gottes ja auch zuständig ist. Und Gott hat ja auch in der Geschichte gehandelt. Sich demütigen heißt also alles aus Gottes Hand nehmen. Und ich möchte auch so gern mitwirken. Ich fahre ja auch gern Auto und habe das Steuer in der Hand, aber ich muss das Steuer für mein Leben Gott in die Hand geben. Er fährt, ich sitze auf dem Beifahrersitz. Vielleicht ein schlechter Vergleich. Und er schiebt uns und gestaltet aber auch das Schwere in unserem Leben. Und wenn wir da mal auf Israel schauen, dann ist die Geschichte von Israel ja für uns auch etwas, wo wir anschauen können, wie Gott mit Israel umgegangen ist. Und wir können sozusagen eine Gotteserfahrung aus dem Handeln mit seinem Volk ablesen, wenn wir das Alte Testament lesen. Wenn wir jetzt uns so ausrichten und uns unter die Hand Gottes begeben, dann kommt unser Leben zu einem Ziel. Wir haben ein Ziel vor Augen, an das wir vielleicht früher gar nicht gedacht haben. Als wir noch, gebe ich ehrlich zu, als ich Gott noch nicht angenommen habe, Jesus noch nicht angenommen habe, habe ich vielleicht andere Gedanken gehabt. Nicht nur vielleicht, ich habe andere Gedanken gehabt als heute. Und dieses Ziel ist doch auch, dass er uns erhöhen will. Danke, Herr, du erhöhst uns. Aber jetzt kommt noch wieder eine Einschränkung zu seiner Zeit. Nicht wie wir das wollen. Herr, nun mach mal. Nein, zu deiner Zeit. Ich muss darauf warten, dass die Zeit reif ist, dass ich mich rechtzeitig vorbereitet habe und dass ich vielleicht Demut nicht spiele, sondern demütig echt bin. Stell dich einfach mal in den Raum. Gott erkennt die echte Demut und weiß, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade für ihn. Und dann kann er auch zu seiner Zeit handeln. Und das Handeln, das ist ja einmal möglich durch Gott schon in der jetzigen Zeit, wie er das sagt, aber in der Ewigkeit sowieso. Das Handeln in der Ewigkeit, darauf zielt ja unser Leben. Und das ist es, was wir eigentlich durch Demut erreichen können. So einfach und so schwer, gell? Es ist wirklich, man muss drüber nachdenken. Man kann es auch immer wieder zur Hand nehmen. Diese Verse aus dem 1. Petrus, die sind sicherlich immer wieder wichtig, dass wir sie uns vor Augen führen. Dann kommt im Vers 7 was völlig anderes. Aber was hängt doch damit zusammen? All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Hoppla, wir waren doch eben bei Demut, jetzt sind wir bei den Sorgen. Naja, klar, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Wenn wir uns unter die gewaltige Hand Gottes begeben, dann ist doch für Sorgen und Kümmernis kein Platz mehr. Dann können wir doch loslassen, dann können wir sie doch weggeben. Dann ist das doch, ja, dann ist das doch die gelebte Demütigung vor Gott, indem wir ihm zeigen, Herr, ich mache mir keine Sorgen. Und Jetzt habe ich zwei Dinge. Ach so, einmal vielleicht vorher noch mal ein bisschen was über die Wurzel, die griechische Übersetzung. Die Sorgen ist in der Übersetzung mit Kopfdrehen. Also nicht, dass du nach hinten schaust, so war das nicht gemeint, gell? Der Kopf guckt immer noch nach vorne. Sondern Kopfdrehen, das ist wie der Schleudergang in der Waschmaschine. Das Drehen im Kopf, dass du die Sorgen, die dich betreffen, dass die immer wieder in deinem Innern dich benebeln, weil sie so herumschleudern und du gar nicht weißt, wo du zu Hause bist, sage ich mal ganz einfach. Und ich habe in einem Kommentar gelesen, dass ich muss da eigentlich den Verfasser kritisieren. Er sagt, echte Sorgen, dass das, was uns im Kopf, das sind Ängste und Dinge, die Befürchtungen sind. Wenn wir auf die Welt sehen, dann ist die doch die Frage, Krieg, Atombombe, wie gehen wir mit der Energie um, kommt wirklich ein Blackout oder bin ich morgen noch gesund oder muss ich mit Krebs ins Krankenhaus? Das sind doch Dinge, die Menschen, die eben sich echte Sorgen machen, umtreibt. Und das schleudert sie und dann haben sie keinen Halt. Und dann geht das so, dass sie nachts nicht mehr schlafen und dass sie eben auch gar nicht mehr wissen, wo ein und aus ist. Und dann schreibt der Kommentator von falschen Sorgen. Und dann möchte ich euch sagen, was er unter falschen Sorgen versteht. Er sagt, das sind die, die man lösen kann, dass man Hand anlegen kann, dass man handeln kann und dass man sagen kann, okay, wenn das der Fall ist, dann gehe ich morgen zur Bank und bezahle die Rechnung, dann habe ich keine ausstehende Miete mehr. Und auf dem Konto ist morgen so viel drauf, Gott wird schon dafür sorgen. Das sind falsche Sorgen und echte Sorgen. Und die echten Sorgen, mit denen sollen wir umgehen. Und da gucke ich aber auf den Text. Und da muss ich widersprechen. Im Text heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn. Also da gibt es für mich keine echten und keine falschen Sorgen. Und insofern habe ich hier einfach mal zu korrigieren. Ich würde vielleicht die echten Sorgen nicht so bezeichnen. Ich würde sagen, das sind Dinge, die ich vor Augen habe, die ich lösen muss. Ich spreche ja nicht gerne von Problemen. Ich habe keine Probleme. Ich habe die Lösung mit Jesus. Aber ich habe Dinge, die ich lösen muss, die ich aber nicht als Sorgen bezeichne. Ich glaube, jetzt habe ich das genug klargestellt. Sorgen sind etwas, die uns immer wieder umtreiben und die uns immer wieder beschäftigen. Und wenn ich Lösung dafür habe, dann sind das meine Dinge, die ich morgen in die Hand nehme und sage, so, morgen packe ich das an. Da tue ich dies und das und jenes. Und dann ist das Thema vom Tisch. Also, alle Sorgen werfen wir auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn wir uns Sorgen machen, dann ist es ein tiefes Misstrauen gegen Gott. Denn wir denken ja, dass er das nicht in die Hand nehmen kann. Aber da steht doch, werft sie auf ihn und er sorgt für euch. Das ist eine Lastenverteilung. Wir geben ihm die Last auf seine Schultern und von unserer Schulter ist sie runter. Ist doch bequem. Das ist doch wunderbar, dass wir die Möglichkeit haben. Überlegt mal, die Nicht-Christen haben das nicht. Die haben den Schleudergang und die Last auf der Schulter. Wir können es abgeben. Werfen können wir es sogar, steht da. Wegschleudern. Auf ihn sollen wir es schleudern. Wow, armer Jesus. Gell? Aber es steht hier, er sorgt für euch. Und man kann das auch griechisch nochmal durchleuchten. Er sorgt für euch. Ihm liegt an euch. Wir liegen ihm am Herzen, deshalb bekennt er unsere Sorgen und möchte sie haben und sagt, Mensch, gib sie mir doch, hier steht doch das, gebt sie mir doch, ich habe diese Sorgen doch. Wenn ich sie bei mir habe, dann sind sie doch gut aufgehoben. Sehe ich das richtig, Conny?
Ja.
Super, Amen. Der nächste Punkt in 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, jetzt kommen wir auf ein Riesenthema, wo ich sicherlich nicht alle Fragen beantworten kann. Wenn wir unser Kopf schleudern, sage ich mal, die Waschmaschine im Kopf haben, dann verlieren wir den nüchternen Blick. Dann können wir nicht mehr gerade ausschauen. Dann sehen wir hinter jedem Baum im Wald, sehen wir das Übel. Wir haben einen sogenannten Sorgenrausch, wie man das auch sagen kann. Und da ermahnt uns das Wort, sei nüchtern und wachsam und wacht. Und dies Wachen muss man auch nochmal, seid aufgeweckt. Aufgeweckt sein ist doch etwas, das wir geworden sind, als wir Jesus unser Leben gegeben haben. Da sind wir erweckt worden zu einer neuen Schöpfung, zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben, das gibt uns doch gerade die Möglichkeit, das wirkliche Leben anzufangen und dadurch auch eben wachsam zu sein. Wachsam zu sein und aufpassen und nüchtern sein und wachen. Dass wir nicht wie die Welt blickt, sondern dass wir einen Durchblick haben, dass wir erkennen, wo die Motive der Welt sind und sie entlarven, dass wir sie gar nicht zu uns reinlassen. Und das ist christliche Lebenshaltung. Nüchtern und wachsam zu sein. Und wenn wir dann weiterlesen, dann kommt ja ein Doppelpack. Habt ihr das mitgekriegt? Denn der Widersacher, der Teufel, geht umher. Da ist er gleich zweimal genannt. Er ist einmal der Widersacher. Und wenn wir das wir kommen immer auf das Griechische, da ist das, der Widersacher ist der, der vor Gericht steht und als Ankläger wirkt. Der verklagt den Menschen vor Gericht. Das ist die eigentliche Basis. Und das versucht der Satan immer wieder, uns vor Gott zu verklagen. Aber das kann er ja nicht. Denn Jesus hat uns ja schon gerecht gemacht und insofern weiß er, dass er da nicht mehr ankommt. Also hetzt er Menschen auf mit falschen Anklagen gegen uns und das führt zu unserem Leiden. Indem wir beschuldigt werden für das, was wir gar nicht getan haben, nur einfach, weil Jesus aus unseren Augen schaut und der Teufel sagt, den bringe ich schon zu Fall, den ziehe ich schon mal runter. Und da nehmen wir doch das Wort nochmal griechisch wieder, Teufel, Diabolos. Was ist denn das für einer? Ein Durcheinanderbringer, der will diese Situation im Kopf, diesen Schleudergang, den will er für uns nämlich herrichten. Deshalb passt das zusammen, dass wir wachsam sein sollen und diesen Durcheinanderbringer nicht in unserem Leben dulden sollen, dass wir ihn also zurückweisen. Er möchte in unserem Leben Zerstörung, Chaos und Vernichtung bewirken. Und das wollen wir nicht. Und hinter diesem Leiden, das müssen wir erkennen, steht der, wie Luther das nennt, in den Liedern wird es oft, der altböse Feind wird oft in so alten Chorälen gesprochen. Und das ist, der will Gottes Heilsvollendung verhindern. Der will, dass wir in die Ewigkeit kommen, abstreichen, abkürzen, auslöschen. Er will uns einfach wieder zurückhaben und da steht, er sucht, wen er verschlingen kann. Und da sind die, die nicht fest im Glauben stehen, da kommen wir ja gleich noch dazu, will ich nicht vorgreifen, sondern er schaut nach Menschen, und da setzt er allen Eifer daran, Christen wieder unter seine Herrschaft zu bringen. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir Leuten helfen. Und dieser brüllende Löwe, das ist doch wie das hier geschrieben steht, wie Petrus das hier schreibt, dieser brüllende Löwe, der umherstreift und sieht, wen er zu Fall bringen kann und wen er in Panik versetzen kann. Und den hat er dann, wie der Löwe das ja auch versucht, er versucht, einzelne Tiere aus der Herde herauszubringen. In der Herde sind sie geschützt, weil die Herde ein massiver Block ist, den er nicht angreifen kann. Aber der Löwe versucht, einzelne Tiere abzutrennen, danke Conny, und dann sind sie schutzlos und dann kann er sie vertilgen, vernichten und fressen. Und wer bei dem Hirten Jesus Christus in der Herde bleibt, dem kann der Löwe nichts tun.
Amen.
Amen. Und das ist hier gemeint. Da müssen wir aufpassen und der Teufel, dieser Diabolos, der Widersacher, wie er auch immer genannt wird, der will uns ans Leder. Und jetzt haben wir das Werkzeug, wo wir sagen können, hahaha, keine Chance. Das steht in Vers 9. Und da gibt es uns ein, Conny, lies doch mal den Vers 9 ganz einfach nochmal vor.
Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind.
Ja, oh weia. Da wird es schwierig. Da werden Fragen offen bleiben und ich versuche mal, das anzupacken. Wir sollen durch unseren Glauben dem Teufel widerstehen. Wir halten seinen Angriffen stand, indem wir fest im Glauben stehen. Fest, das ist verwurzelt. Denkt an dieses Hausbau auf dem Felsen oder die Saat fällt auf den Felsen und kann keine Wurzeln schlagen. All das gibt Jesus uns immer wieder in Gleichnissen auch zu bedenken. Und fest verwurzelt heißt unlösbar verankert, nämlich im Vertrauen auf den Herrn fest mit ihm verbunden sein. Und dann kommt etwas, wo ich Gott mal eines Tages fragen werde. Er lässt dem Satan so viel Macht noch als Quäntchen übrig. Und wenn ihr da mal, ihr habt sicher alle das schon im Alten Testament mal angepackt, ein schwieriges Buch, Hiob. Wenn ihr das anpackt, er lässt zu, dass der Teufel gewisse Dinge tut, aber sagt, schont mir das Leben von Hiob. Und ich möchte nie in diese Schwierigkeiten kommen, die dann Hiob kommt. Und hier ist der Teufel, und das müssen wir ganz klar sagen, das möchte ich vorweg schicken, der Teufel ist nicht der Gegenspieler Gottes. Er ist nicht der Gegenspieler Gottes, denn vor Gott ist er nämlich nichts. Er ist gar nichts. Und wenn wir da den 2. Thessalonicher 2, Vers 8 lesen, da heißt es, ihm wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Also ist er nichts. Wenn du durch den Hauch seines Mundes den Teufel umbringen kannst, wie viel ist er denn? Aber Gott lässt gewisse Dinge zu. Und jetzt wird es schwierig. Und da sind auch die Übersetzungen irreführend. Und da müssen wir genau aufpassen. Und dieses... Obwohl der Teufel keine Macht hat, kommen Verfolgungsleiden durch ihn, durch Versuchung. Und diese Versuchung lässt Gott zu. Einmal durch unser Verhalten, weil wir die Tür nicht geschlossen haben, weil wir ihn reinlassen. Das ist unser Verhalten, dass wir den Teufel eine Chance geben, überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann ist es die Versuchung. Und wir müssen unterscheiden zwischen Versuchungen und auf der anderen Seite Prüfungen und Tests. Und in vielen Übersetzungen, besonders bei Luther, wird beides immer mit Versuchungen, auch wenn wir das Vaterunser sehen und führen uns nicht in Versuchung, ist absolut falsch. Gott führt nicht in Versuchung. Das ist eine falsche Übersetzung. Sorry, wenn ich das einfach mal so klar sagen muss. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Das wäre die richtige Übersetzung. Und wir müssen trennen, ganz scharf, zwischen Versuchung, Prüfungen und Tests. Und wenn wir wissen, dass der Teufel uns durch Versuchung zum Abfall bewegen will, dann haben wir doch aber Gottes Allmacht, um dagegen zu treten. Und wenn wir dann, wenn Gott das auch noch über unsere Brüder kommen lässt, wie viel Leid ist dann in der Welt? Und wenn wir dann natürlich bei uns sehen, wie gut es uns geht, aber wenn wir auch sehen, denken wir nur mal an Iran oder Nordkorea, wo Menschen, die an Christus glauben, an Jesus glauben, schwer verfolgt werden. Und da geht es uns gut. Aber diese Brüder in der Welt, die sind letztlich auch unter Lasten, unter Versuchungen und unter Prüfungen. Und die Versuchung kann Gott stoppen. Und die Prüfung kann er auch stoppen. Und zwar finden wir das im 1. Korinther 10, und zwar in den Versen 12 bis 13. Conny liest uns den Text vor.
Da steht's. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ja bisher ausgesetzt ward, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt.
Ja, ich möchte das nochmal auf einen Nenner bringen. Versuchungen kommen vom Teufel, die Gott unter Umständen zulässt, damit wir abfallen sollen vom Glauben, damit wir wieder unter der Herrschaft des Teufels in die Welt rutschen. Tests und Prüfungen dienen von Gott dazu, wie Conny eben gelesen hat, dass wir zugerichtet werden. Glauben, Gott schaut auf uns, kann ich dem das zumuten? Und wenn ich das nicht kann, Peter, dann hole ich jemand anders. Ich möchte, dass du das tust. Machst du's? Nein, Herr. Gut, dann hole ich mir jemand anders. Er fragt mich nochmal, Peter, machst du es? Ja, Herr, Amen. Das ist meine Antwort. Versteht ihr? Da ist etwas, dass Gott mich prüfen will, ob ich da, wo ich stehe, feststehe und ob ich das, was er mit mir vorhat, ausführen kann. Und da testet er mich und sagt, okay, den Mann kann ich gebrauchen. Und das möchte ich jedem anderen auch weitergeben. Und das ist der große Unterschied. Warum jetzt unser Vater im Himmel, warum Gott dem Teufel noch diese Chance gibt und ihn nicht von vornherein ausschaltet, das weiß ich nicht. Und das werde ich Gott irgendwann mal fragen. Aber er hat einen Sinn darin, dass er diese Versuchung, die vom Teufel kommt, zulässt. Ich weiß es nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß nur eins, dass der Weg der Leiden, den die Christengemeinde auf Erden geht, die Gott wohl unter Kontrolle hat, dazu dient, dass wir für die Ewigkeit vorbereitet werden, zubereitet werden. Und das ist ein tiefer, bleibender und durchtragender Trost für mich. Ich hoffe, es geht euch auch so. Die Zweifel kann ich nicht nehmen. Aber das Thema ist absolut interessant und es wird sicher auch nochmal aufgegriffen werden. Da werden wir mit neuen Erkenntnissen irgendwann nochmal kommen. Fragen wir doch mal einen Herrn, jeder einzeln, wir haben doch den Heiligen Geist. Was er dazu sagt, er kann ja heute schon Antworten geben. Die Verse 10 und 11, das sind die letzten beiden. Ich möchte einfach, dass Conny die nochmal vorliest. Die sind so wunderbar. Das wollte ich vorher noch sagen. Dieses Kapitel 5, 6 bis 11 ist ja eigentlich Zusammenfassung des ganzen Petrusbriefes. Und wenn wir jetzt in die Verse 10 und 11 kommen, dann ist das nochmal eine Zusammenfassung der Zusammenfassung, also sozusagen eine Quintessenz. Und hört mal zu, was jetzt die Verse 10 und 11 aussagen.
Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen.
Amen.
Ihm gehört die Macht für immer und ewig.
Amen. Ist das nicht fantastisch? Das ist eine solche Zuversicht. Nach all diesen Fragen und vielleicht Ungewissheiten, die wir haben, haben wir jetzt hier die Klarheit, Gott aller Gnade und der Gott aller Gnade, der hat uns berufen. Und wie ich eben schon sagte, ja, hier bin ich. Demut, mach mit mir, was du möchtest. Ich mache es. Aber dadurch kann ich in Leiden kommen, die vielleicht nicht so bequem sind. Ich muss meine Comfort Zone verlassen, wie das so schön auf Englisch heißt. Meinen komfortablen Bereich, hinterm Kamin raus, wo es so schön warm ist. Ich muss raus, ich muss was wagen, ich muss was riskieren, ich muss Entscheidungen treffen, die vielleicht unbequem sind auch, aber ich muss was tun. Er hat mich berufen, er hat euch berufen, nicht nur mich, er hat euch berufen, hallo, ich meine euch auch. Und das Heilsziel, was angestrebt wird hier, ist doch die ewige Herrlichkeit. Und die ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, also mit Jesus zusammen. Denn haben wir doch ein bestes Beispiel, wer ist er? Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, da sind wir doch auch wieder genannt. Denkt mal an Johannes 15. Und dieser Gott und unser Herr, der lässt die Seinen doch nicht alleine. Und wir haben sogar eine Zeitangabe, wo wir manchmal keine Zeiten finden und nicht wissen, wie viel gemeint ist. Hier heißt es, dass ihr eine kleine Zeit leidet. Herr, danke, klare Angaben. Und die kleine Zeit ist doch für uns genannt kurze Zeit, die uns in die Herrlichkeit führt. Und Gott wird seine Treue in dieser kleinen Zeit an den Seinen erweisen, dass er sie durchträgt. Und ehrlich, Wir haben alle schon Dinge erlebt, die negativ sind, die nicht so ganz lustig sind. Aber Gott hat uns immer durchgetragen. Denk doch nur mal an unsere letzte Woche. Wir sitzen mit Covid-19 zu Hause, müssen eine ganze Mannschaft von 30 Leuten durchtragen, müssen sie fernsteuern. Und soll ich euch was sagen? Es hat wunderbar geklappt. Es hat alles funktioniert. Unser Team hat funktioniert. Die waren alle bereit. Jeder war auf seinem Platz. Und alle haben genau gewusst, was sie tun müssen. Ist doch auch eine Herausforderung an die Leute. Und sie haben bewiesen, dass sie ein gutes Team sind. Nicht immer sagen, ja, Peter, Conny, was sollen wir tun? Nein, auch selbst Hand anzulegen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was trotz Demut auch immer uns gegeben ist. Wir sollen ja nicht in der Ecke hocken und sagen, mach mal, mach mal, mach mal. Nein, Demut heißt, die Entscheidung, die Gott trifft, zu akzeptieren und danach zu handeln. Denn, wie heißt es hier, er hat uns berufen. Ja, und er weist die Gnade an uns. Gott aller Gnade. Und dann gibt es Dinge 1, 2, 3, 4, die er dann tut. Fangen wir mit dem ersten an. Er wird uns aufrichten. Aufrichten kann er uns nur, wenn wir vorher gestrauchelt sind oder vielleicht sogar schief liegen. Wir müssen ja gar nicht fallen. Dann war etwas nicht in Ordnung und wir haben vielleicht versagt oder Schaden erlitten und Gott macht es wieder gerade. Er richtet uns wieder auf. Er stellt uns wieder hin. Und das macht er alles aus seiner Treue uns gegenüber. Er ist treu. Er hat es versprochen und er macht es. Das Zweite ist, Gott wird uns stärken. Und wenn wir in dieser Zeit schwach und wanken geworden sind, dann wird er uns stärken, er wird uns festmachen im Glauben. Und der dritte Punkt, er wird uns kräftigen, er wird uns die nötige Kraft geben, um das weiter zu verfolgen, was wir vorher schon hatten und was für eine kleine Zeit vielleicht ein bisschen schwierig war. Welche Hoffnung. Und dann der dritte Punkt, er wird uns gründen. Ja. Er wird uns ein festes Fundament geben. Wo ist das feste Fundament? Das Evangelium von Gott und Gottes Wort. Auf diesem Fundament können wir sicher stehen. Und das ist die Gründung. Und lass uns einfach nochmal zurückgehen. Dieser Weg, den wir beschrieben haben, von Demut durch vielleicht ein finsteres Tal, wie David das beschreibt im Psalm 23, wir wandeln im finsteren Tal, das kommt hier wieder raus. Eine kleine Zeit, heißt es hier anders ausgedrückt, wo es vielleicht ein bisschen schwierig ist, kommt Gottes Gnade, richtet uns wieder auf, stärkt uns, macht uns kräftig und gründet uns. So kann ein Christ die Leiden bestehen, wenn der gnädige Gott in seiner Macht an ihm handelt. Und durch den Glauben können wir eins tun, durch den Glauben können wir den wegschicken, der uns das alles nehmen will. Mhm. Seid nüchtern und wacht, heißt es, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben diese Leiden auch euren Brüdern in der Welt, über die Brüder in der Welt gehen. Das ist ein schwacher Trost, aber wir kommen ja durch die kurze Zeit. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber das ist so das Fazit, was aus diesem kommt. Fest im Glauben widerstehen, dem Teufel, der alles durcheinander bringen will. Das ist die Devise, die ich euch zurufe. Seid fest im Glauben und er hat keine Chance. Er hat keine Chance und sagt ihm das auch. Denkt es nicht nur. Er kann eure Gedanken nicht hören, aber was ihr sagt, könnt ihr hören. Ihr braucht nicht zu brüllen wie er, aber ihr könnt ganz ruhig sagen, lass die Finger von mir. Hier hast du nichts zu suchen. Das ist Gottes Reich und da regiert Gott und Jesus Christus und nicht du. Halleluja. Amen.
Amen.
Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir werden nächsten Sonntag wieder Präsenzgottesdienst in der Leibelstraße haben. Wer kommen mag, ist herzlich eingeladen und wir schließen jetzt mit einem Segen für euch, die ihr jetzt diese Botschaft per Audio hört. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Liebe Grüße von Pastor Peter und Conny. Amen.